Ja, ich sage auch allen einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, die ihr heute Morgen hier seid und auch die ihr zu Hause vor dem Bildschirm sitzt. Herzlich willkommen. Ja, ich habe euch heute Morgen mal etwas mitgebracht aus meiner Schublade. Das kennt ihr alle. Mensch, ärgere dich nicht. Ein ganz altes Spiel. Aber habt ihr auch wahrgenommen, dass Mensch, ärgere dich nicht und andere Spielklassiker in Zeiten von Corona wieder ganz beliebt sind? Wie lange nicht mehr? Stellt euch das vor, in Zeiten von Corona wird wieder gespielt. In den sozialen Medien sorgte eine Lockdown-Version von Mensch, ärgere dich nicht für große Heiterkeit. Die sah so aus. Könnt ihr es erkennen? Ein Spiel ohne Felder, alle Figuren am Start so auf Dauerquarantäne. Es gibt keinen Kontakt, kein Geschlagenwerden, aber auch keine Gewinner. Kommt einem irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Ein bisschen was zum Schmunzeln. Aber das ist nicht das Wirkliche. Mensch, ärgere dich nicht, so wie ich es kenne. Da geht es nämlich richtig zur Sache. Ich würfle fieberhaft eine 6 und warte, dass ich loslegen kann, dass es losgeht mit dem Spiel. Dann werfe ich den anderen einfach raus. Und wenn ich kurz vor dem Ziel bin, dann werde ich schon wieder geschlagen. Oh weh. Das ist ein Hin und Her, einer gegen den anderen. So mache ich das. Und wenn ich da am Ende noch gewonnen habe, dann ist die Welt in Ordnung. Ich habe früher Spiele gehasst, wo man nicht gegeneinander spielt, wo man nicht gewinnen konnte, wo man nur so miteinander spielen konnte. Wir haben das so ganz abfällig soziale Spiele genannt. Bei Spiel und Sport gehört einfach ein normaler und gesunder Wettbewerb dazu. Einer gegen den anderen. Beim Fußball eine Mannschaft gegen die andere. Und dann muss es einen Gewinner geben. Aber beim Gegeneinander gibt es auch immer einen Verlierer beim Fußballspiel. Und da muss man auch lernen, mit Niederlagen umzugehen, was nicht immer so ganz leicht ist. Gegeneinander bei Spiel und Sport, das ist okay. Aber auch gegeneinander im Spiel des Lebens, im wirklichen Leben, auch dort gegeneinander. Wir erleben das gerade im ganz Großen, mit welcher Wucht in Politik und Gesellschaft auch in Deutschland Gegensätze aufeinanderprallen. Besonders auch beim Thema Corona. Oder das zweite beherrschende große Thema in den letzten Monaten war die Wahl des US-Präsidenten in Amerika. Wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, mit welcher Vehemenz, mit welchen Mitteln und mit welchen Methoden wurde hier gegeneinander gekämpft. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht mehr vereint, sondern ein tiefer Riss geht mitten durch das Land, gegeneinander. Aber das, was es im Großen gibt, das gibt es auch im Kleinen, in der Ehe, in der Familie, im Team, am Arbeitsplatz. Und es gibt auch gegeneinander in Kirche und Gemeinde. Stellt euch vor, sogar bei den Frommen gibt es das. Kaum zu glauben, oder? Und das Ganze nicht erst seit heute, sondern schon zu allen Zeiten. Wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft und in einer Kirche, wo das Gegeneinander mal mehr, mal weniger vorhanden ist. Und nach meinem Empfinden scheint es aktuell mehr zuzunehmen. Wenn das Gegeneinander zum Zuge kommt oder gar dominiert, dann zerbricht eine Gemeinschaft, dann zerbricht eine Ehe, dann zerbricht eine Familie, eine Gemeinde, eine Gruppe, eine Band und auch eine ganze Gesellschaft spaltet sich. Ist es das aber, was wir wollen? Willst du das gegeneinander? Ist der Mensch damit zufrieden und glücklich? Ist das ein Raum, wo Geborgenheit herrscht, wo gegeneinander gehandelt wird? Ist das die tiefste Sehnsucht, die wir haben? Aber gibt es eine Alternative, wenn nicht gegeneinander? Wie kennen wir denn Leben? Wie sollen wir denn leben? Und ich möchte heute Morgen den Fokus bei diesem Thema ja auf die Kirche, auf die Gemeinde richten. Ja, schon bei Jesus, dem wir heute glauben und dem wir vertrauen, der sah schon zu seinen Lebzeiten die Kirche und die Gemeinde bedroht. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 17, wie Jesus für die Einheit seiner Nachfolger betet. Bewahre sie, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Und im weiteren Verlauf bittet er dann auch für diejenigen, die im Laufe der Geschichte an den Glauben werden, also auch für uns. Bewahre die Einheit. Bereits zu Beginn der Kirchengeschichte, in den ersten Gemeinden, sehen wir, dass diese Befürchtung, die Jesus hatte, nicht übertrieben war. In fast allen Briefen der Bibel lesen wir von Beispielen, wo Einigkeit und Einmütigkeit zumindest bedroht und in manchen Gemeinden hatte sie bereits große Risse bekommen. Ich nenne euch einfach mal zwei Beispiele. Das erste war die Gemeinde in Korinth. Das lesen wir gleich zu Beginn des Briefes im ersten Kapitel ab Vers 10, wo Paulus davon spricht, dass es Streitigkeiten und Spaltungen gab. Nämlich in der Weise, dass Leute sagten, und ich bin ein Anhänger von Paulus. Ich stelle mich auf die Seite von Paulus. Andere in der Gemeinde verehrten dagegen Apollos oder Petrus und sagten, wir halten uns zu ihnen. Und andere wiederum, die ganz frommen, sagten, wir folgen nur Jesus allein. Oder das zweite Beispiel ist der Brief an die Galater, wo es heißt in Galater 5, Vers 15, doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Ein Gegeneinander. In diesen Beispielen von Einmütigkeit keine Spur. Eher Auflösungserscheinungen oder gar von Vernichtung ist hier die Rede. Und heute, 2000 Jahre später, es hat sich nichts geändert. Nur die Spielarten sind etwas anders. Ich möchte euch ein bisschen berichten, was ich wahrgenommen habe, was ich wahrnehme und auch wo ich selber beteiligt war. Was habe ich wahrgenommen? Immer wieder und zu jeder Zeit der Generationenzwist. Alt gegen Jung. Dazu passt dann das Thema alte Musik gegen moderne Musik. Oder Festhalten an Traditionen gegen neue Wege gehen. Ernst gegen fröhlich, laut gegen leise, eng gegen weit. Wie viel Streit und Zank hat es nicht schon bei Gestaltung von Gemeindeleben gegeben? Und wie viele Auseinandersetzungen und Rechthaberei bei theologischen Fragestellungen hat es schon gegeben? Und an der Stelle war ich selbst auch beteiligt. Vor vielen, vielen Jahren, lange ist es her, war ich selbst daran beteiligt, was damals zu einer vorübergehenden Trennung von dieser Gemeinde geführt hat. Ja, und auch nicht zuletzt, mit großer Sorge muss ich feststellen, wie schnell, gerade auch beim Thema Coronavirus, es zu einem Gegeneinander in Kirche und Gemeinde kommt. Nicht immer laut und vehement, oft auch leise und unterschwellig, aber deutlich wahrnehmbar. Ich muss noch an das denken, was Eberhard mal Anfang des Monats bei einer Predigt genannt hat, und er hat es eigentlich beim Thema Kommunikation veranschaulicht, wie sich gegeneinander beim Reden präsentiert. Es waren so Schlagworte: ich will Recht haben, ich will meine Meinung bestätigt wissen, ich will als Sieger vom Platz gehen. Da ist gegeneinander vorprogrammiert. Und ich frage nochmal, ist es das, was wir wollen? Ist es das, was wir wollen? Aber welche Alternativen gibt es denn? Wie sollen wir leben? Wie hat Gott sich das Leben vorgestellt? Wie soll sich meine Beziehung zu Gott in meinem Leben zeigen? Ich erinnere noch kurz an die Predigt von letzten Sonntag, die Uwe gehalten hat, zum Thema Barmherzigkeit. Und ich glaube, er hat sehr eindrücklich aufgezeigt, dass eine tief erfahrene Barmherzigkeit Gottes nicht ohne Auswirkungen bleiben kann im Leben und nicht ohne Auswirkungen bleiben wird. Aber was sind die Alternativen? Wie sollen wir leben? Ist das eine Alternative? Ich zeige euch mal diese Skizze. Welcher Begriff beschreibt wohl am besten diese Art des Lebens? Was würdet ihr sagen? Genau. Nebeneinander. Immer schon besser als gegeneinander. Oder? Immer schon besser. Aber ich will euch das mal deutlich machen am Beispiel einer Ehe. Das ist vielleicht am einfachsten, zumindest für mich. Was es heißt, wenn man in der Ehe nebeneinander lebt. Da gibt es eine gemeinsame Wohnung, aber jeder geht seinen eigenen Weg. Jeder Ehepartner hat einen ausgefüllten Beruf und auch jeder Ehepartner hat verschiedene Interessen, Hobbys und Freizeitaktivitäten. Es gibt kaum gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Unternehmungen, kaum. Nur einmal im Jahr so ein richtig schöner Ehe- oder Familienurlaub. Gespräche kaum. Nur über die notwendigen organisatorischen Dinge, damit der Alltag einfach funktioniert. Keine Tiefe. Das würde ich als Nebeneinander bezeichnen, in einer Ehe. Aber ist es das, was wir für eine Ehe wollen? Ich möchte mal versuchen, das auf eine Gemeinde zu übertragen, nebeneinander. Nur ganz kurz angerissen. Jeder konzentriert sich auf seine eigenen Aufgaben und Verantwortungen, die er hat. Sei es die Moderation, sei es die Predigt, sei es Putzen und. Wir können alle Dinge aufzählen. Es wird wenig miteinander geredet und geht einer Zusammenarbeit und einer Abstimmung eher aus dem Weg, ist nur ganz schwach ausgebildet. Nebeneinander heißt in diesem Zusammenhang aber auch Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit und kein wirkliches Interesse am Leben des anderen. Nebeneinander. Irgendwie funktioniert das. Aber ist es das, was wir wollen? Und hat sich Gott so Kirche und Gemeinde vorgestellt? Was haltet ihr davon? Eine andere Alternative. Besser? Besser? Sollen wir so leben? Diese Skizze sieht doch schon recht positiv aus, oder? Findet ihr auch, ne? Ich möchte euch an dieser Stelle einen kurzen Abschnitt aus der Bibel vorlesen, den Paulus an die damalige Gemeinde in Philippi geschrieben hat, wo gegeneinander eher am Rande erwähnt wird. Und Paulus schreibt hier, so denke ich, eher um das Positive in der Gemeinde zu fördern oder aber weiter zu vertiefen. Aber interessant. Er schreibt also Kapitel 2, Abvers 2. Ich habe euch den Text mal mitgebracht hier. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen und seid bescheiden. Welches Wort beschreibt wohl am besten die Gedanken dieses Textes, den ich euch vorgelesen habe? Was haltet ihr davon? Miteinander? Ja, auf jeden Fall. Hier wird im Grunde genommen der Teamgedanke, der Gedanke der Gemeinschaft angesprochen. In guter Gemeinschaft zusammenarbeiten, von ganzem Herzen zusammenhalten, gemeinsam etwas anpacken, gemeinsam etwas unternehmen, gemeinsam etwas erreichen. Als ich dies gelesen habe, da fiel mir aus der Geschichte unserer Gemeinde etwas ein, was vor anderthalb Jahren etwa war, im vorletzten Jahr im Sommer. Das waren die Ferienspiele, die hier stattgefunden haben. Was ich wahrgenommen habe und was ich von vielen gehört habe, war das, glaube ich, ein gutes Beispiel für das, was Paulus hier schreibt. Da haben damals sehr viele Leute aus der Gemeinde mit angepackt, um gemeinsam etwas zu erreichen. Jeder mit seinen Gaben, seinen Fähigkeiten. Vorne im Hintergrund ganz viel. Ich habe da eine ganz tolle Resonanz da gehört. Und das ist doch klasse, wenn das so gelebt wird. Zusammenarbeiten, einander lieben und zusammenhalten. Das ist nicht nur in Zeiten von Corona eine große Herausforderung. Und wie schön ist es, wo immer das, was Paulus hier schreibt, gelingt. Das ist auch das, was wir uns wünschen, oder? Im Text ist aber auch eine Warnung enthalten, nämlich wenn jemand sich aus dieser Gemeinschaft besonders hervorheben will, um im Vordergrund zu stehen, besonders gut dazustehen, selbstsüchtig zu sein und damit eine Einheit, eine Einmütigkeit eines Teams unterläuft. Miteinander, eine tolle Alternative, nicht wahr? Aber der Text im Philipperbrief, der geht noch weiter. Ich bin noch nicht am Ende der Predigt. Und er zeigt uns im weiteren Verlauf noch eine Form des Lebens, die über das Miteinander hinausgeht. Das sieht in der Skizze dann so aus. Und Paulus schreibt das dann in seinen Worten. Der Text geht so weiter dann. Und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Welches Wort beschreibt wohl am besten die Gedanken dieses Textes? Nicht nur miteinander, sondern füreinander. Füreinander leben, das ist die höhere Mathematik des christlichen Lebens. So will ich das mal beschreiben. Das ist übrigens auch der Name der WhatsApp-Gruppe in unserer Gemeinde. Füreinander. Was für ein toller Name. Füreinander leben, das hat auch den anderen im Blick. Nicht nur die eigenen Angelegenheiten, sondern auch das Leben der anderen. Ich will es mal deutlich machen am Beispiel des Gebetes. Man kann miteinander beten und man kann füreinander beten. Beides ist gut und richtig und wichtig. Beim Miteinander beten sitzt man zusammen und betet für die eigenen Anliegen oder für die Anliegen der Gemeinde. Wenn man füreinander betet, dann betet man für die Anliegen des anderen. Die Grenzen sind sicherlich etwas schwimmend, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied. Miteinander beten, man sitzt zusammen. Füreinander beten ist auch für den anderen, ganz gezielt. Ich möchte einfach noch mal ein paar Dinge beschreiben, wie das Füreinander aussehen kann, auch in den unterschiedlichsten Situationen oder wie man es beschreiben kann. Das bedeutet, den anderen nach besten Kräften in seinem Leben und in seinen Aufgaben in der Gemeinde unterstützen und ihm nicht einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Füreinander heißt auch, den anderen fördern, für den anderen Gutes wünschen und wollen, dass es ihm gut geht. Füreinander heißt aber auch, dass man voneinander lernt. Der andere hat auch gute Ideen und Gedanken. Und füreinander leben bedeutet auch, Kompromisse eingehen und damit auch auf etwas zu verzichten. Und auch füreinander, für den anderen da sein in der Not, in einer Notlage. Es macht mich sehr traurig und manchmal auch wütend zugleich, dass Menschen sich in Corona-Zeiten auseinanderleben und manchmal gar gegeneinander leben. Da werden Meinungen, Überzeugungen, Auffassungen, die ja durchaus unterschiedlich sein können, über die Einheit und über die Einmütigkeit gestellt. Und Leute, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Da steht zu viel auf dem Spiel, um das so hoch zu heben. Ich glaube, in solch einer Zeit ist genau das Gegenteil angesagt. Füreinander da sein, füreinander leben. Das ist zumindest die Vorstellung von Jesus. Und das gilt nicht nur damals für die Gemeinde in Philippi, sondern es gilt, glaube ich, auch heute für uns und für alle Zeiten. Es heißt ja ganz am Ende hier, wenn wir weiterlesen, diese Gesinnung sei unter euch, wie sie auch in Jesus war. Ja, ziehen wir ein Resümee. Gegeneinander, nebeneinander, füreinander, miteinander. Ich möchte auch die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, miteinander und füreinander zu leben? Machen wir uns an dieser Stelle mal klar, dass hier eine Schwarz-Weiß-Sicht nicht weiterhilft. In der Realität des Lebens, wenn wir unser Leben schauen, wenn du in dich hineinschaust, wenn ich in mich hineinschaue, wenn ich in eine Ehe hineinschaue, in eine Gemeinde, in eine Gesellschaft, dann gibt es diese vier Dinge immer zeitgleich. Sie sind immer da. Ich möchte das mal deutlich machen, nochmal an der Familie. Wir vergleichen ja ganz gerne die Gemeinde mit einer Familie und sagen, als Gemeinde sind wir Familie. Ich habe das auch schon ganz oft gebraucht, dieses Bild, und benutzt, wenn ich etwas versucht habe, deutlich zu machen. Was für eine Familie haben wir da vor Augen, wenn wir dieses Bild benutzen? Haben wir solch eine Familie vor Augen? Haben wir dann solch eine heile Familie vor Augen? Eine Fotofamilie, wo alles glatt läuft, wo so alle Generationen zufrieden sind, glücklich miteinander sind und glücklich miteinander leben? Haben wir das vor Augen? Ich muss euch sagen, es gibt solch eine Familie nicht. Und es gibt auch nicht so eine heile Gemeinde. Wie auf dem Foto. Das ist ein billiges Klischee. Ein billiges Klischee. Tatsache und Wahrheit ist, es gibt immer alle vier Spielarten. Gegeneinander, nebeneinander, miteinander und füreinander. Und zur Wahrhaftigkeit gehört, dass wir uns und auch Gott eingestehen. Es gibt immer gegeneinander und auch nebeneinander. Nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, gut versteckt, aber wirksam. Und erst bei näherem Hinsehen wahrnehmbar. Und es gehört auch zur Wahrhaftigkeit, das beim Namen zu benennen und es auch zu bekennen und nicht im Hinterstübchen zu lassen. Paulus hat, das habe ich eben vorgelesen, den ausdrücklichen Wunsch, dass die Gesinnung Jesu miteinander und füreinander leben, sich in der Gemeinde in Philippi ausbreitet. Und das ist auch mein Wunsch, dass Jesus mich prägt und dass ich mich von Gottes Geist prägen lasse und dass diese innere Einstellung immer wieder neu auch mein Leben prägt. Das ist das eine. Das andere ist, ich stehe immer wieder in ganz verschiedenen Lebenssituationen, in ganz unterschiedlichen, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Wofür setze ich mich ein? Was will ich leben? Füreinander oder gegeneinander? Wir müssen uns klar machen, wir werden niemals das Gegeneinander und Nebeneinander ausmerzen. So eine heile Welt. Gemeinschaft, in Gemeinde und Gesellschaft. Ja, wir werden immer wieder, und ich selbst auch, in dieses Gegeneinander und Nebeneinander verfallen. Gott weiß das ganz genau. Meine Frau weiß das und ihr sollt es auch wissen. Aber ich bin Gott dankbar dafür, dass er immer wieder vergibt. Und ich bitte euch auch, eine Bereitschaft zur Vergebung zu haben. Aber ich möchte mit Gottes Hilfe, und weil er unser Vater im Himmel, der barmherzige Vater im Himmel ist, immer wieder neu auch diese Entscheidung im Sinne Jesu treffen, miteinander und füreinander zu leben, was wahrlich nicht immer leicht ist. Was wahrlich nicht immer leicht ist. Ich glaube, nur so, wenn wir diese Realität wahrnehmen, es gibt alle vier immer gleichzeitig. Ich glaube, nur so, wie ich es beschrieben habe, können wir dem gegeneinander und nebeneinander entgegenwirken. Es dämpfen, es abschwächen. Und im eigenen Leben und auch dem Leben in einer Gemeinschaft so vom Grundsatz her eine andere Richtung geben. Ich will euch das nochmal versuchen, deutlich zu machen anhand des Bildes der Familie. Habe ich euch ja schon gezeigt. Ich will nochmal das Bild der Familie aufgreifen. Denken wir nochmal an die normale Familie, zu der wir alle gehören. Wenn wir Geschwister haben, dann wissen wir, dass man als Geschwister, als Bruder, als Schwester, dass man nicht immer Freund sein muss. Geschwister einer Familie müssen keine Freunde sein. Sie sind aber Geschwister einer Familie. Das möchte ich einfach mal übertragen auf die Gemeindefamilie. Mitglieder einer Gemeindefamilie müssen keine Freunde sein. Aber sie haben eine tiefe, tiefe Verbindung miteinander, so wie in einer leiblichen Familie. Die tiefe Verbindung ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Und Gutes füreinander tun, das geht trotzdem. Dafür muss man nicht Freund sein. Und ich stelle mir das dann so vor. Eine Hand greift in die andere Hand. Ihr seht das hier auf dem Bild. Und wenn eine Hand in die andere greift und man miteinander und füreinander lebt, dann entsteht ein fester Zusammenhalt. Dann entsteht ein fester Zusammenhalt. Und zum Schluss möchte ich euch noch das Bild eines Neunjährigen zeigen, der sich das so vorstellt. Schaut euch das mal an. Der stellt sich Zusammenhalt so vor, wie auf diesem Bild gemalt. Und er fügt all dem, was ich euch gesagt habe, noch einen ganz wichtigen Aspekt hinzu. Nämlich durch den Zusammenhalt, durch das Miteinander und Füreinander leben, entsteht ein Erscheinungsbild, das ein einzelner Mensch niemals abgeben kann, sondern nur eine Gemeinschaft. Und er schreibt dazu Folgendes, damit höre ich dann auf. Ein Blatt ist kein Baum, ein Tropfen kein Meer, ein Körnchen kein Sand. Drum gib mir die Hand. Einer allein kann sich fürchten, einer allein hat es schwer, aber alle zusammen sind wir wie der Baum, wie der Sand, wie das Meer. Amen. So, ich würde gern noch beten an dieser Stelle. Unser lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, dass du unser barmherziger Gott und Vater im Himmel bist Und dass wir diese tiefe Barmherzigkeit, von der wir am letzten Sonntag gehört haben, auch in unserem eigenen Leben erfahren, immer wieder neu. Manchmal ist das vielleicht nicht so präsent und weit in den Hintergrund gerückt, aber es gilt an jedem Tag neu, auch heute. Und ich möchte dir von Herzen danken dafür und dass du uns fähig machst und in die Lage versetzt, ein neues, ein anderes Leben zu führen, auch ein Leben in Barmherzigkeit. Und uns in deinem Wort etwas zeigst, wie wir leben sollen, wie wir leben können, nämlich miteinander und füreinander. Und das erbitte ich für mich ganz persönlich, dass ich mich davon prägen lasse und dass ich immer wieder neu auch in Alltagssituationen die Entscheidung treffe, füreinander und miteinander zu leben. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde oder wo ich sonst auch eingebunden bin. Und das erbitte ich auch für uns als Gemeinde hier in Kirchlengern, dass wir unserem Leben in der Gemeinde diese Richtung geben, auch wenn es schwerfällt, miteinander und füreinander zu leben. Danke, dass du uns dazu hilfst und segne uns dabei. Amen.